Deutschlandfunk Marktplatz.
Ich bin Jule Reimer und ich wünsche Ihnen ein herzliches Willkommen. Noch wird drüber gestritten, wie viele Menschen tatsächlich aufs Auto verzichtet haben, um dem 9-Euro-Ticket sei Dank zumindest temporär auf Bus und Bahn umzusteigen. Tatsache bleibt, dass die Deutsche Bahn stärker ausgelastet war und ist, als sie es mit der aktuellen Personal- und Infrastrukturausstattung glatt bewältigen könnte. Ja, gerne werden wohl vor allem Züge in Richtung Berge, Metropolen oder die Küste genutzt. Es kursierte also schon das Schreckensbild von den Binnenlandpunkern, die Sylt erobern könnten. Und nicht überall ist das ÖPNV-Angebot jedoch gut ausgebaut. Vom Dorf wegzukommen kann abenteuerlich werden, aber es hat sich auch vieles verändert im Verkehr. Welche neuen Verkehrsmittel gibt es mittlerweile? Wie lassen sich diese Angebote sinnvoll kombinieren? Wie teuer kommt es? Und über diese und Ihre Fragen und Erfahrungen um die alltägliche Mobilität diskutieren heute drei geladene Fachleute. Hörerinnenfragen sind wie immer sehr willkommen und das geht so.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Und Ihre Fragen, die Sie gerne zahlreich stellen können, per E-Mail oder per Telefon, die beantworten hier Ines Verspohl vom Sozialverband VDK, Bastian Kettner vom ökologisch orientierten Verkehrsclub Deutschland und Roland Stimpel spricht hier für die Vereine Umkehr und Fuß e.V. Bastian Kettner vom VCD, vom Verkehrsclub Deutschland. Der Streit läuft. Was sagen Sie, wie viele Autofahrer sind jetzt mal zwischenzeitlich auf ÖPNV gewechselt?
Also es sind eigentlich schon relativ viele. Also wenn man jetzt sich auch die absoluten Zahlen anschaut, aber was man natürlich auch berücksichtigen muss, ist, dass das Ticket ja viel mehr erreicht hat, als es sollte. Also auf der einen Seite soziale Entlastung, eine gewisse Verkehrsverlagerung, das, was Sie auch angesprochen hatten, und das Allerwichtigste, 22% sind Neukundinnen, also von denen, die das Ticket gekauft haben. Also wenn das kein Erfolg ist, also langfristig werden auf jeden Fall einige auf den ÖPNV umsteigen.
Roland Stimpel, mir ist gestern ein Mensch begegnet, der hatte ein T-Shirt an, er lief an mir vorbei, ich bin aber am Fahrrad unterwegs, da stand drauf, der Fußbus fährt immer. Wo möchte Ihr Verein Fuß e.V. hin, verkehrspolitisch, mobilitätstechnisch?
Unser Verein will dahin, dass alle Menschen sich so bewegen können, wie sie wollen, und zwar vor allem die Menschen, die das auf eine Art tun, die für andere gut verträglich ist. Zu Fuß gehen tun alle. Es ist in Städten ja sogar die häufigste Fortbewegungsart mit Abstand. Man geht komplett zu Fuß, man geht zur Bahn oder zum Bus und von dort wieder zu seinem Ziel. Und wir möchten, dass das sicherer wird, dass das leichter gemacht wird, dass es bequemer wird für die Leute, die es tun und für alle anderen, die von dieser besonders sanften Verkehrsart auch profitieren, indem ihnen keine Belastungen durch Lärm, durch Abgase, durch andere, die Parkplätze brauchen oder zu schnell sind, für sie zugemutet werden.
Aber das Auto hat Platz in Ihren Mobilitätskonzepten?
Es hat Platz, es hat aber deutlich weniger Platz als jetzt. Aus reiner Ingenieurssicht und völlig unideologisch muss man ja leider feststellen, dass das Auto für dichte Städte ungeeignet ist. Das Fahrzeug ist schlicht zu groß und zu schnell. Auto ist mehr was fürs Land.
Oder für Familien, die Kinder und Einkäufe transportieren müssen. Auf solche Zielkonflikte kommen wir auch noch im Laufe der Sendung. Erstmal die Frage an Ines Verspohl vom Sozialverband VDK. Das klingt ja erstmal nicht nach Mobilitätskonzepten, aber wie stark hängen Sozialpolitik und Mobilitätskonzepte zusammen?
Ja, das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die können gar nicht mobil sein, weil ihnen einfach das Geld dafür fehlt. Also Mobilität ist ja auch Teilhabemöglichkeit. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Thema Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung im Verkehr für uns ein ganz, ganz wichtiges.
Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr ist ja eigentlich gesetzlich vorgeschrieben seit Anfang des Jahres. Frau Verspohl, wo stehen wir da?
Wir haben flächendeckende Ausnahmen von dieser Regel. Genau, ab 01.01.2022 sollte der gesamte ÖPNV eigentlich barrierefrei sein. Aber wer mal mit offenen Augen durch die Stadt geht, der sieht ja, dass das nicht der Fall ist.
Ja, ist es aus Ihrer Sicht eine Kostenfrage oder auch eine Infrastrukturfrage? Vielleicht geht es ja auch nicht so einfach umzustellen.
Das geht natürlich nicht so einfach, klar, das ist aufwendig, das muss man planen und das kostet auch Geld, aber das ist notwendig und muss dringend gemacht werden.
Das wären jetzt die Aufgaben seitens der Verkehrsunternehmen. Jetzt gucken wir aber mal auf uns, diejenigen, die die Verkehrsmittel nutzen. Es gibt ja Bahn, Bus, Mietfahrrad, Elektro-Tretroller. Und wie so eine vernetzte Mobilität in der Praxis aussehen kann, das zeigt mein Kollege Stefan Römermann. Er pendelt regelmäßig aus der Eifel nach Köln ohne Auto.
Mein Weg zur Arbeit startet erst einmal zu Fuß. Schließlich ist der Bahnhof nur ein paar hundert Meter von unserem Haus entfernt.
Wenn ich keine Lust hätte, zu Fuß zu gehen oder weiter weg wohnen würde in einem der Vororte, hätte ich allerdings durchaus noch andere Möglichkeiten. Hier am Bahnhof stehen nämlich auch Fahrradboxen. Ich kann hier also mein Fahrrad, wenn ich ein teureres Fahrrad hätte, tatsächlich einschließen. Die kann man mieten bei der Bahn und hat dann tatsächlich die Sicherheit, dass das Fahrrad nicht dann doch noch am Bahnhof geklaut wird, wenn man mal wieder ein paar Tage unterwegs ist. Sehr, sehr praktisch. Eine andere Sache, die es hier tatsächlich auch am Bahnhof gibt, es gibt E-Bikes als Leihfahrräder, die man sich ausleihen kann.
In Mechernich gibt es inzwischen sogar Carsharing, also Leihwagen, die man unkompliziert per Smartphone stunden- oder tageweise ausleihen kann. Das nutzen wir gerne, wenn wir mal größere Einkäufe machen oder zum Tierarzt in den Nachbarort müssen. Auf ein eigenes Auto können wir so gut verzichten. Wir fahren stattdessen viel und regelmäßig mit Bus und Bahn. Natürlich auch zur Arbeit beim Deutschlandfunk nach Köln. Die Zugfahrt nach Köln braucht je nach Verbindung zwischen 40 und 50 Minuten. Genug Zeit, um schon mal in Ruhe die Nachrichten des Tages zu lesen oder einen spannenden Podcast zu hören.
Nächste Station, Brühl-Kirberg.
Kurz bevor wir in Köln ankommen, fällt mir noch ein, dass ich ja dieses Mal für die Fahrt zum Funkhaus ein kleines Experiment machen möchte. Normalerweise fahre ich vom Bahnhof aus mit dem Bus oder dem Leihfahrrad weiter. Beides ist in Köln kostenlos, wenn man ein Abo-Ticket der Verkehrsbetriebe hat. Heute will ich aber mal einen E-Scooter ausprobieren, einen Tretroller mit Elektroantrieb. Deshalb lade ich unterwegs noch schnell die App des Anbieters runter und lege mir schon mal ein Kundenkonto an, damit ich dann in Köln Süd quasi gleich losfahren kann.
Köln Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Auf der App in meinem Smartphone sehe ich, wo der nächste freie Roller steht. An einer Kreuzung direkt hinter dem Bahnhof.
So, jetzt bin ich also hier angekommen an diesem E-Scooter. Und hier steht ihr, ich soll diesen QR-Code, diese Klötzchen-Grafik, diese schwarz-weiße Grafik mit dem Telefon abfotografieren, einscannen. So, das mache ich und ups, hat das Telefon das Ding sofort erkannt. Hier steht, ich habe hier mit dem Roller noch 38 Kilometer Reichweite.
Bei dieser Reichweite könnte ich mit dem eingebauten Akku locker viermal zum Funkhaus und wieder zurück zum Bahnhof fahren.
So, okay, es geht los.
Mit einem Fußtritt, wie bei einem ganz normalen Tretroller, startet die Fahrt. Danach muss ich nur noch einen kleinen Gashebel am Lenker drücken und der eingebaute Elektromotor übernimmt.
Okay, ja, das funktioniert erstaunlich gut.
Zumindest auf frisch asphaltierten Straßen und gut gepflegten Radwegen. Auf den typischen Kölner Schlaglochpisten werde ich dann auf dem E-Scooter aber doch noch ordentlich durchgeschüttelt.
Also ich sag mal so, das ist eine ganz schön hoppelige Angelegenheit. Die Federung von diesen Teilen ist ziemlich bescheiden. Ansonsten komme ich gut voran.
Zumindest bis ich an einer Ampelkreuzung halten muss. Als ich grün habe und weiterfahren will, streikt der Elektromotor.
Und jetzt will er irgendwie nicht? Was soll das?
Auf dem Bildschirm am Roller steht eine kryptische Fehlermeldung, zu der es aber auch in der App auf Anhieb erst einmal keine weiteren Informationen gibt. Nach ein wenig Probieren bekomme ich den Roller dann doch wieder zum Laufen und immerhin nach gut 20 Minuten bin ich dann tatsächlich am Ziel.
Ich bin jetzt also angekommen am Deutschlandfunk im Raderberggürtel in Köln und war unterwegs ungefähr 20 Minuten. So, jetzt tippe ich hier auf Fahrt beenden.
Die Smartphone-App will dann noch, dass ich ein Foto vom abgestellten Roller mache, als Beweis, dass ich ihn ordentlich abgestellt habe und er nicht irgendwie im Weg steht.
So, und das Ganze hat mich jetzt gekostet? Wow, 6,50 Euro. Ja, das ist eine Menge Geld. Damit habe ich jetzt tatsächlich so nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass das günstiger ist. Aber es hat vermutlich auch seinen Grund, warum sie die Zahlungsbedingungen auf der Webseite und in der App ein bisschen verstecken.
Beim nächsten Mal werde ich deshalb wohl doch wieder mit dem Bus oder dem Leihfahrrad zum Funkhaus fahren.
Stefan Römermann, mein Kollege Stefan Römermann, der in der Eifel wohnt, fährt vernetzt mobil im Selbsttest nach Köln. An den Kölner Bahnhöfen gibt es also mindestens 4 verschiedene Anbieter von Bike, also Fahrrad, Elektrofahrrad, Mofa, Vespa-ähnliche Roller, Autos. Herr Kettner vom VCD, hat mein Kollege das sozusagen optimal ausgenutzt aus Ihrer Sicht?
Ja, also das Angebot, wie Sie schon sagten, das ist ja eigentlich schier unüberschaubar. Also wie Sie das schon sagten, Roller aller möglichen Couleur, Fahrradverleihsysteme, das sind natürlich sehr städtische Systeme. Auf dem Land sieht es natürlich dann etwas anders aus. Da gibt es dann auch noch andere Mobilitätsformen, aber auch das Bikesharing auf dem Land existiert. Also es gibt auch super Beispiele, wie man ÖPNV mit dem Fahrrad kombinieren kann, entweder durch die Abstellanlagen oder, was auch in Nordrhein-Westfalen der Fall ist, beispielsweise im Landkreis Steinfurt, gibt es ST Mobil. Also das bedeutet, ich kann ein Ticket kaufen, beispielsweise ein Jahresabo und habe dafür dann auch noch 3 Monate ein Pedelec gratis dazu. Also das sind super Angebote, auch mit Mobilitätsberatung, und das zeigt auch, dass Sharing auch auf dem Land funktioniert.
Roland Stimpel, Sie sind ja ein Fan des Zu-Fuß-Gehens. Nutzen Sie auch solche Systeme? Und wie gut finden Sie die?
Ich nutze öfter das eigene Fahrrad, Leihsysteme seltener. Die Gelegenheit ist einfach nicht so oft da. Ich finde sie dann gut in den leider noch viel zu seltenen Fällen, wo es Abstellmöglichkeiten für diese Geräte gibt, die die Menschen zu Fuß nicht stören. Wo statt an bisheriger Autoparkplätze in Parkeinrichtungen für E-Roller und Leihfahrräder umgewandelt sind. In der Regel ist es aber leider so, dass die dort abgestellt werden, wo schon andere Leute unterwegs sein wollen. Und dort sind diese neuen Fahrzeuge oft mehr eine Verkehrsbehinderung und eine Mobilitätsbeeinträchtigung für viele Menschen, als dass sie unter dem Strich einen Gewinn darstellen würden. Wir müssen also dringend dafür sorgen, ordentliche und verbindliche Abstellplätze zu bekommen. In Paris gibt es über 1.400 für die vielen Leihfahrräder und Roller. Und siehe da, die stehen nicht mehr im Weg herum, sie stören keinen mehr. Das muss in Deutschland auch erreicht werden.
Wir haben Frau Müller aus Hannover in der Leitung. Frau Müller, guten Morgen. Was
guten
möchten
Morgen
Sie an die beitragen?
Runde und an die Hörer, ja.
Ja, guten Morgen. Sie guten haben das Wort.
Ja, ich habe zwei Einwürfe kurz zu den Apps. Erstens, was machen Menschen, die weder ein Smartphone noch einen PC haben? Da gibt es ja inzwischen viele und nicht nur Ältere, auch Jüngere. Man kann ja bestimmte Angebote, wie zum Beispiel Taxen und dergleichen, gar nicht in Anspruch nehmen, wenn man die nicht über eine App buchen kann. Und das Zweite ist für mich auch ein sozialer Aspekt. Wenn ich hier zum Beispiel aus Hannover als älterer Mensch oder als Mensch ohne PC zum Arzt will, dann muss ich das teure Taxi nehmen und kann nicht das preiswerte Ruftaxi nehmen. Wie will man das eventuell sicherstellen, dass man auch gerade die ärmere Bevölkerung, die sich Computervertrag und sowas gar nicht leisten kann, nicht auch noch vom Verkehr ausschaltet?
Danke, Frau Müller. Ich gebe es an die Kollegen weiter und wir besprechen das hier. Vielleicht erstmal die Frage an Ines Verspohl vom Sozialverband VDK. Was ist Ihre Erfahrung? Der Einwand von Frau Müller, wird der berücksichtigt?
Das sind jetzt ja mehrere Fragen. Also zum Beispiel diese E-Scooter, das kam ja auch schon im Beitrag. Das ist ja nichts für die regelmäßige Mobilität. Das ist ja viel zu teuer. Dann die Sache, dass man das ohne Smartphone oder mit einem Smartphone, das nicht nagelneu ist, gar nicht nutzen kann. Man braucht auch eine Kreditkarte. Das schließt viele Menschen davon aus. Also ich glaube nicht, dass das eine normale Form werden wird. Das ist eher so ein Spielzeug.
Mhm. Herr Kettner, also Verkehrsclub Deutschland müssen sich ja mit der Frage befassen, wie machen wir vernetzte Mobilität attraktiv? Sind wir da auf dem richtigen Weg?
Also es gibt ja durchaus verschiedene Ansätze. Also klar, es gibt sehr viele privatwirtschaftliche Unternehmen, die ihre Dienste nur per App anbieten. Aber auf der anderen Seite gibt es durchaus auch Sharing-Anbieter, die weiterhin die Buchung über Telefon ermöglichen. Also wenn ich jetzt beispielsweise an Fahrradverleihsysteme denke, gibt es durchaus auch einige Anbieter, die weiterhin einen Code auf dem Fahrrad haben. Und ich rufe dann halt praktisch mit meinem Handy diese Telefonnummer an, die auf dem Fahrrad steht, und gebe den Code ein, und dann wird das Schloss auch geöffnet. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Aber wir als VCD, als ökologischer und sozialer Verkehrsclub, setzen uns natürlich dafür ein, dass es möglichst viele Möglichkeiten gibt, die entsprechenden Services zu buchen, also nicht nur einen Kanal. Also wir bemerken auch, dass die Tendenz dahin geht, dass immer mehr Kanäle abgeschafft werden, was natürlich dann auch eine gewisse Anzahl von Leuten ausschließt. Und da treten wir auf jeden Fall dafür ein, dass halt die Vertriebskanäle, die bisher bestehen, dann auch noch weiterhin betrieben werden.
Herr Stimpel, reagiert da die Politik?
Das merke ich bisher nur sehr bedingt. Ich halte es auch für nötig zu sagen, dass gerade alle öffentlichen Angebote, Rufbusse und so weiter, dass man da auch anrufen können muss und dass es auch eine Möglichkeit für Gehörlose geben muss, zum Beispiel eine E-Mail zu schreiben. Für Leihfahrräder und E-Scooter, die vor allem von Jüngeren genutzt werden, halte ich es für nicht so nötig. Aber ich möchte noch mal kurz eine Lanze für Apps brechen. Es ist nicht gut, dass es manche Leute nicht nutzen können, aber insgesamt ist das natürlich schon eine fantastische und sehr rationelle Möglichkeit, sich Verkehrsmittel zu bestellen oder festzustellen, wo die gerade sind. Insgesamt unterm Strich ist es ein großer Fortschritt, aber man muss natürlich auch die das nicht nutzen können oder nicht nutzen wollen, irgendwie mitnehmen, ohne allerdings Apps als solche zu verteufeln. Ich finde sie gut. Ich nutze sie sogar zum Teil, um bessere Fußwege zu finden.
Okay. Bastian Kettner, vielleicht sollten wir das nochmal festhalten. Auch wenn es telefonisch die Möglichkeit zur Buchung gibt, letztendlich steht man dann vor dem Fahrrad und braucht zumindest ein einfaches Handy. Ist das richtig? Also es muss kein Smartphone sein, aber man braucht ein mobiles Tastentelefon.
Das auf jeden Fall. Also ich brauche ein Handy, mit dem ich anrufen kann, mit dem ich SMS schicken kann. Das ist auf jeden Fall Voraussetzung.
Aber ein einfaches Modell würde da reichen.
Ja, das schon. Also es kommt natürlich auch mal auf den Anbieter an. Manche Anbieter bieten das eben nicht. Die bieten dann eben nur die Ausleihe per App an. Aber der Markt, der ist natürlich so breit mit so vielen Anbietern, dass es da auch jedenfalls auch selbst innerhalb einer Stadt mehrere Anbieter gibt. Also da gibt es dann auch die Möglichkeit, dann auszuwählen.
Frau Versbohlen hatte schon die Preisfrage angesprochen. Wie sieht es dann mit den Preisen aus? Also in Köln zum Beispiel, wenn ich eine Monatskarte habe für Normalbahn und Bus, dann kann ich zu einem geringen Preis oder am Anfang erstmal kostenlos, ich glaube eine halbe Stunde, die Räder der Kölner Verkehrsbetriebe nutzen. Haben Sie einen Überblick über den Markt? Kommt mich das auf jeden Fall dann insgesamt günstiger, wenn ich vielleicht auch nur ab und zu fahre, als wenn ich mich jetzt auf diese Tretrollersysteme einlasse?
Wie Sie schon sagten, es gibt ja durchaus einige Verkehrsbetriebe, die solche Kombi-Angebote auch anbieten. Also beispielsweise München, die MVG, die hat Kooperation mit einem Fahrradverleihsystemanbieter, aber beispielsweise auch in Hamburg gibt es das auch mit der HVV. Also das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, wie viel das insgesamt kostet, weil das jede Stadt dann auch selber in den Vertragsbedingungen mit den jeweiligen Anbietern festschreibt. Also man kann auch so generell sagen, beispielsweise so ein Wert, der so normal ist, ist beispielsweise so 1 Euro für 15 Minuten. Man kann dann natürlich auch noch Monatsabos abschließen, dann wird es dann noch ein bisschen günstiger, zum Beispiel 10 Euro pro Monat. Aber wie gesagt, so generell lässt sich das schwer sagen, weil inzwischen so viele Kommunen eben diese Verträge abgeschlossen haben mit den Anbietern, dass es dann doch für viele deutlich günstiger wird. Und wie Sie schon sagten, also diese 30 Minuten kostenlose Fahrt beispielsweise auf einem Leihfahrrad, das ist inzwischen schon relativ normal geworden.
Also Informationen suchen bei den örtlichen Anbietern, das kann sich möglicherweise lohnen. Und Thilo Settmacher hat uns geschrieben, er sagt an erster Stelle, die E-Scooter sind eine Plage in Berlin. Sie liegen und stehen überall rum, oft im Weg. Dadurch seien gar keine Fahrzeuge, Autos reduziert worden. Der Taxiverkehr sei weniger geworden, weniger Taxis auf den Straßen, mehr E-Scooter auf Fuß- und Radwegen. Das sei doch eine rückschrittliche Verschiebung der Verkehrsflächennutzung. Und er hat noch eine Frage. Warum gibt es an Übergängen von der Fahrbahn zum Fußweg und zum Radweg immer eine Kante, oft mehrere Zentimeter hoch? Ines Versbohl vom Sozialverband VdK, Sie setzen sich ja für die Barrierefreiheit ein, weil viele Ihrer Mitglieder brauchen die. Was tut sich da in der Politik?
Wenig. Und dieses Beispiel mit den E-Scootern, wir haben es geschafft, dass in der Verordnung steht, dass sie nicht auf Fußwegen fahren dürfen. Das wird nur einfach überhaupt nicht durchgesetzt. Und die sind eine Gefahr für eine ältere Frau mit Rollator, die sind ein Wahnsinnsproblem für Menschen, die im Rollstuhl unterwegs sind, weil sie einfach quer auf dem Fußweg stehen und dann kommen Menschen im Rollstuhl nicht mehr dran vorbei. Sie sind ein Problem für blinde Menschen, die fallen darüber, die dürfen nicht auf dem Fußweg sein, sie sind da aber und keiner macht was dagegen.
Ist es vielleicht ein Kostenproblem, wenn wir jetzt nochmal auf die Frage der Fahrbahnkante eingehen würden, Herr Stimpel oder Herr Kettner? Es kostet ja auch Geld, weil das alles umzubauen. Da hat man nun mal früher nicht dran gedacht, dass die Rollstuhlfahrer über die Kante müssen oder auch kippen, so wie die Kante ein bisschen höher ist.
Also wenn ich darf, dort, wo Kreuzungen umgebaut werden, da wird das ja meistens berücksichtigt. Da gibt es sogar sogenannte Doppelquerungen, da gibt es dann gar keine Kante mehr.
Jetzt ist Herr Stimpel, glaube ich, aus der Leitung gefallen. Das ist schade. Herr Kettner, können Sie da was ergänzen?
Ja, also was man halt sieht, ist, dass die Städte nun mal autogerechte Städte sind. Also das, was wir, ja, eben an europäischen Großstädten kennen. Das sind oft Produkte der 1960er Jahre, der Nachkriegszeit. Und da ist dann eben an zu Fuß gehende oder an Menschen im Rollstuhl gar nicht gedacht worden. Also man ist eben von diesem, ja, von einem männlichen Verkehrsteilnehmer mittleren Alters ausgegangen, der sich problemlos durch die Stadt bewegen kann. Aber ja, das ist nicht das Ziel der neuen Stadtplanung. Also Ziel muss es sein, wirklich die Stadt für alle zu schaffen, mit einem Design for all. Also praktisch die Stadt so zu gestalten, dass sie eben auch für jede und jeden zugänglich ist. Und ja, ich denke, da liegt noch wirklich sehr, sehr viel Arbeit vor. Und zum Teil gibt es halt schon Anknüpfungspunkte, zum Teil gibt es dann eben schon Projekte. Aber ich denke, das wird noch einige Jahrzehnte dauern, bis wir unsere Städte wieder umgebaut haben.
Wir haben jetzt ganz viel vorwiegend über die Stadt gesprochen. Aber auf dem Land, wo der Bahnanschluss fehlt und kaum Busse unterwegs sind, da wird es vor allem im Alltag schwierig, sich ohne Auto zu bewegen. Und weil die Fahrgastzahlen aber schwanken, ist eine Vollversorgung oft unrealistisch. Im Dreisamtal südöstlich von Freiburg versuchen viele Engagierte gemeinsam verschiedene Angebote zu vernetzen. Unsere Baden-Württemberg-Korrespondentin Katharina Thoms hat das getestet.
Von St. Peter im Schwarzwald ins 20 Kilometer entfernte Freiburg. Erste Etappe per Anhalter. Dafür hat die Gemeinde mit 7 anderen Mitfahrbänke an festen Punkten eingerichtet. Fahrer können sich in der ganzen Region in ihrem Rathaus registrieren lassen und bekommen dann einen Aufkleber für die Windschutzscheibe. Im Dreisamtal haben sich schon rund 200 angemeldet. St. Peters Bürgermeister Rudolf Schuler.
Ich glaube, Anreiz, das Fahrzeug mal stehen zu lassen, ist ja oft so, oft wird ja nur das Auto mit dem Fahrer bewegt und sonst sitzt niemand drin. Also ich denke, insoweit ist auch ein Umweltaspekt, wenn man sagt, okay, 2 oder 3 Leute in einem Fahrzeug, spart man vielleicht schon 2 Fahrzeuge.
Soweit die Theorie. Aber morgens um 9 Uhr, mitten in den Sommerferien, ist nicht viel los in St. Peter und die Autos fahren an mir vorbei.
Ja, früher hat man eben den Daumen rausgehalten. Heute setzt man sich auf die Bank und wartet dann, bis jemand kommt. Das muss erst anlaufen, das braucht natürlich auch gewisse Zeit.
Das stimmt, niemand hält. Das Angebot gibt es hier erst seit knapp 2 Monaten, finanziert von den Gemeinden und mit Geld aus dem EU-Förderprogramm LIDER. Nach einer Weile stelle ich mich an die große Straße und entscheide mich für Daumen raus. Wenn es dringend wäre, könnte ich jetzt auch den Bus nehmen. Der fährt hier sogar alle halbe Stunde Richtung Kirchzarten. Von dort geht es mit der Bahn nach Freiburg. Die 8 Orte in der Region haben sich das Mitfahrprojekt im nahen Schuttertal abgeguckt. Dort läuft es sehr erfolgreich. Aktuell müssen die Gemeinden im Dreisamtal aber noch kräftig Werbung machen. Bürgermeister Rudolf Schuler.
Wir sind eine Flächengemeinde, St. Peter zum Beispiel. Wir haben auch Weiler außerhalb des Ortskerns. Und da geht es natürlich auch darum, die Weiler mit dem Ortskern besser zu verbinden.
Hallo, nach Stegen. Würden Sie mich mitnehmen?
Klaus Hertenstein hat Urlaub und Zeit.
Haben Sie es schon häufiger gemacht?
Ja, wenn ich in der Richtung fahre, wo ich denke, das könnte interessant sein, dann nehme ich schon jemand mit. Das sind so Entscheidungen in Millisekunden, ja oder nein. Manchmal habe ich aber einfach keinen Bock, ja, weil ich sage, ich will alleine fahren.
Selbst lässt er aber nie sein Auto stehen und steigt woanders ein. Nach ein paar Minuten sind wir im übernächsten Ort.
Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Sie waren meine Rettung und ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub.
In Stegen will ich in den kostenlosen Bürgerbus umsteigen. Seit 5 Jahren verbindet der schon entlegene Orte im Dreisamtal mit den Knotenpunkten. Stefan Saumer hat das Netz mit aufgebaut. Der Gemeinderat aus Kirchzarten im Dreisamtal kümmert sich schon seit Jahren um öffentliche Mobilität in der Region.
Wenn man anfängt, die ganzen Mobilitätsformen miteinander zu kombinieren, dann wird es natürlich interessanter. Also es geht nicht darum, jetzt im ÖPNV die Fahrgäste wegzunehmen oder irgend sowas, sondern einfach noch einen Baustein mehr zu schaffen.
Der kleine Bus mit seinen 7 Plätzen kommt pünktlich. 8 Stunden am Tag fährt er. Ein junges Mädchen sitzt drin. An der nächsten Haltestelle wartet schon eine Frau mit Koffer und großer Tasche. Die ehrenamtliche Busfahrerin Ursula Mäder hilft ihr.
Nachher helfe ich Ihnen wieder raus. Aber Sie müssen richtig hinsitzen hier.
Mäder ist Rentnerin und eine von 29 Ehrenamtlichen, die den Bus fahren. 2 Stunden am Stück, länger nicht.
Und dann habe ich gedacht, ach, da ist ja was, wo Ehrenamt ist. Und das Ehrenamt hat mich schon mal richtig angesprochen, muss ich sagen. Mir geht's gut, ich habe schon wirklich Gutes im Leben erreicht und gekriegt. Und warum soll man nicht mal was geben ohne Bezahlung? Das Bezahlen war mir nicht so wichtig.
Der Bürgerbus holt Menschen auch da ab, wo sonst kein Linienbus fährt, an festen Haltepunkten und zusätzlich kann man ihn auch in ganz entlegenen Ortsteilen bestellen. Als Rufbus fährt er dann auch mal einen Schlenker von 3 bis 4 Kilometern. 35 Fahrgäste im Schnitt fahren am Tag mit. Alles kostenlos. Stefan Saumer.
Und so finanziert sich das durch Zuschüsse der Gemeinden und der Sponsoren auf dem Bus und wir können dieses kostenlose Angebot am Leben halten.
Ein regionaler Energieversorger finanziert das Ganze auch mit. Rund 3.000 Euro im Monat kostet der Betrieb und der Kleinbus wird von einem regionalen Busanbieter aus Kirchzarten gestellt. Es ist auch Platz für einen Rollstuhl drin. Und klar wird, ob Mitfahrpunkte oder Bürgerbus, der vernetzte Nahverkehr hängt auf dem Land auch sehr von Ehrenamtlichen ab.
Ich glaube nach wie vor, wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, ist ohne Ehrenamt läuft einfach nichts. Also ist jetzt sicher ein wichtiger Baustein, auch in Richtung Mobilitätswende.
Nach einer guten Viertelstunde fährt Ursula Mäder den Bahnhof in Kirchzarten an.
Vielen Dank Ihnen. Auch gute Weiterfahrt.
Alles hat geklappt, aber ich hatte es ja auch nicht eilig. Die Mitfahrbänke müssen sich schon noch mehr rumsprechen im Dreisamtal. Und am Ende fährt sogar die Regionalbahn nach Freiburg pünktlich ein.
Baden-Württemberg experimentiert mit Mitfahrnetzwerken und Katharina Thoms hat sie ausprobiert. Wie gefällt Ihnen das Konzept, Ines Verspohl vom Sozialverband VdK?
Das ist eine schöne Sache auch für Engagement, auch damit Bürger miteinander in Kontakt kommen. Das kann kein Ersatz sein für einen verlässlichen ÖPNV, weil viele Menschen haben ja nicht den ganzen Tag Zeit, sondern müssen pünktlich beim Arzt sein oder müssen zur Arbeit oder sonst wohin. Und da muss man sich natürlich auf die Verbindung verlassen können.
Ja, Herr Kettner und Herr Stimpel, die Fahrer registrieren sich. Es gibt so einen Aufkleber als Signal, wenn man trampt oder auf der Mitfahrbank sitzt. Das ist ja auch ein bisschen eine Sicherheitsfrage. Ist das gut gelöst?
Auf jeden Fall. Also ich denke gerade so dieses, dass sich Menschen registrieren müssen. Das bedeutet natürlich auch, die Menschen, die damit fahren, aber auch die Fahrerinnen und Fahrer können dann eben sicher sein, okay, ich werde hier sicher von A nach B gebracht. Also dass es diese Registrierung gibt, ist natürlich auch immer so eine kleine Schwelle, die da überschritten werden muss. Aber ich denke, das trägt dann auch nochmal erheblich dazu bei, dass diese Systeme dann akzeptiert werden. Also es gibt ja auch beispielsweise in Nordhessen mit der Mobilfalt so ein institutionalisiertes Trampen. Also das heißt, ich muss mich da auch auf der Website registrieren. passieren. Das ist aber nicht so, dass die spontan fahren, sondern dann auch wirklich nach Fahrplan. Also das sind dann Menschen, die regelmäßig immer eine Strecke fahren und dann praktisch diese Strecke dann dem Verkehrsverbund melden und es dann praktisch ein Match geben kann zwischen den Menschen, die halt auch in die gleiche Richtung wollen. Also das ist sozusagen wie eine Mitfahrzentrale, aber dann eben in einem institutionalisierten Rahmen. Und ich denke, sowas kann wirklich sehr gut funktionieren.
Aber da sind wir wieder bei der Webseite, ne? Sich registrieren zu lassen. Also es sollte auch Anlaufstellen geben, wo sich Menschen, die keinen Computerzugang haben, registrieren können. Herr Stimpel, Sie, der begeisterte Fußgänger, für Sie eine gute Sache?
Fürs Land ist das eine gute Sache. Da kennt man sich, da ist die Anonymität nicht so groß, da weiß man, wer da fährt oft oder jemand anders kennt diesen Menschen. In der Stadt wäre es natürlich heikel. Und wichtig ist selbstverständlich, dass ein Mensch, der irgendwann pünktlich in die Stadt muss, zum Beispiel zur Ärztin, auch weiß, dass dann, wenn er oder sie fahren will, auch tatsächlich jemand unterwegs ist. Nur auf Spontaneitätsbasis kann man sich das wohl nur im hohen Alter leisten, sich einfach mal auf die Bank zu setzen und zu hoffen, es kommt jemand vorbei.
Es gibt noch ein weiteres Konzept, das uns Monika Dörner aus Mayen jetzt vorstellt. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen allen zusammen in die Runde und allen Hörerinnen und Hörern. Ja, bei uns gibt es seit Mitte Mai für die Bürger und Bürgerinnen in 29 Ortsgemeinden und Städten des Landkreises Mayen-Koblenz über einen Zeitraum von jetzt für 3 Jahre insgesamt 8 Elektroautos, die man kostenlos ausleihen kann. Voraussetzung ist der Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Man kann das Auto über einen Anbieter per App oder per PC buchen. Sollte dies nicht möglich sein und man hat keinen PC, kann man eine sogenannte RFIP-Karte, heißt das, bekommen, die per Post zugestellt und dann freigeschaltet wird. Die Autos stehen an den bestimmten Standorten, werden dort auch kostenlos geladen. Ein kleines Problem ist, dass das gerade bei uns hier im Ort so frequentiert ist, dass man kaum eine Chance hat, an dieses Auto heranzukommen, weil es über 3 Monate im Voraus ausgebucht ist. Okay. Und es gibt auch kein Portal, wo man sagen kann, da ist jetzt ein Übersichtskalender, wo man sieht, dann und dann und dann und dann ist das Auto belegt. Nee, es ist wie bei einem Urlaubsanbieter, wo man sagt, ich möchte gerne am 29. August das Auto mieten und gibt den 29. ein und dann sagt er Ihnen, nee, an dem Tag ist nichts, wir bitten Ihnen den 24.8. an oder so. Das ist ein bisschen schlecht. Aber ansonsten ist das eine ganz, ganz tolle Sache, dass dieses Bürgerauto kostenlos genutzt werden kann. Und mir wurde auch gesagt, dass es von den einen Gemeinden mehr frequentiert wird und von den anderen Gemeinden weniger. Und bei uns im Kreis Mayen-Koblenz wird es eben halt sehr frequentiert. Das ist das Bürgerauto. Die zweite Sache ist die, nach den Wahlen hatten wir auf einmal einen Wahnsinnsbusknotenpunkt hier in Kürnberg im Ort. Und von uns aus fahren Busse in alle möglichen Richtungen, in die kleinsten Orte in der Eifel, nach Kaisersesch und überall hin fahren die Busse von hier aus.
Rheinland-Pfalz, ne? Wir sind
ja,
in Rheinland-Pfalz.
Und einmal in der Stunde fährt ein Bus nach Mayen in die Stadt. Das ist für uns natürlich ganz, ganz toll. Das war früher nicht der Fall. Wir liegen hier auf dem Plattenland und hatten überhaupt keine Verbindung nach Mayen, da fuhr nur morgens und mittags ein Bus. Ja, das ist auch eine tolle Neuerung. Ja, das ist das, was ich beizutragen habe.
Das heißt, das Bewusstsein ist bei Ihnen in der Region gestiegen, wie wichtig ÖPNV ist?
Sehr, ja. Ja, was wünschenswert wäre, es sind alles Riesenbusse. Es sind alles riesengroße Busse, die fahren dann manchmal mit 2, 3 Personen bis nach Kaisersesch. Und ob das dann wieder so sinnvoll ist, ist die andere Frage. Man müsste dann einfach kleinere Fahrzeuge einsetzen. Dann wäre es natürlich eine super tolle Sache.
Danke, Frau Dörner. Frage an unsere Experten. Ließe sich das auch anders lösen? Oder gibt es Beispiele, wo das vielleicht besser gelöst ist mit den großen Bussen?
Das ist doch eigentlich ein super Beispiel. Also ich finde, gerade so dieses, also das ist ja eigentlich schon so ein bisschen musterhaft, also dass da wirklich jede Stunde ein Bus fährt, wirklich auch in sehr ländlichen Gebieten, zusätzlich E-Autos, die angeboten werden, also besser kann es ja dann eigentlich kaum laufen. Also ich denke mir so, Klar, also kleinere Busse können natürlich eingesetzt werden. Ich denke, das wird jetzt natürlich dann auch in der Zukunft dann auch nochmal, also da wird der Zukunft dann auch nochmal so ein bisschen in Richtung Elektromobilität wird der Fokus verschoben werden. Von daher denke ich, dass auch mit der Antriebswende dann auch kleinere Fahrzeuge dann eben ins Spiel kommen können. Oftmals hat das auch betriebliche Gründe, also dass jetzt eben größere Busse angeschafft werden, weil sie dann eben auch dem, den Schulverkehr bewältigen müssen, wo dann natürlich sehr viele, sehr viele Menschen transportiert werden müssen und es dann schwierig ist, so während der Umläufe dann die Fahrzeuge auszutauschen. Also klar, aber beispielsweise bei diesen Rufbussystemen ist es ja oft so, dass dann kleinere Fahrzeuge eingesetzt werden. Genau, also eigentlich müsste das Ziel sein. Also gerade auch für ländliche Regionen stündliche Busanbindungen, dass E-Autos angeboten werden, um einfach die Menschen unabhängig von ihrem eigenen Automobil zu machen. Also es muss ja auch noch nicht mal sein, dass alle jetzt ihr Auto abschaffen, sondern viele Haushalte haben ja auch mehrere Autos. Und da ist es wirklich gut, wenn dann einfach ein Auto mal von den Zweien dann auch beispielsweise verkauft werden kann.
Es gibt ja bei den Systemen den Unterschied. Es gibt Systeme, die haben feste Standplätze. Das gilt für Fahrräder oder auch für Autos. Und es gibt Systeme, wo man beliebig ein Auto oder ein Fahrrad abstellen kann. Was ist da erfahrungsgemäß besser? Vielleicht auch, ich weiß nicht, Frau Verspohl, welche Einschätzungen haben Sie da? Man muss ja auch zu diesen Standorten immer erstmal hinkommen. Aber wenn man eine App hat und die Autos stehen flexibel irgendwo rum, dann kann man einfach in die App gucken und schauen, ist was in meiner Nähe.
Genau, das ist halt was für Leute, die halt auch noch zu Fuß ausreichend mobil sind, die einen Führerschein haben, die Auto fahren dürfen. Und dann ist beides ein gutes System. Aber wir müssen natürlich gucken, dass es auch Lösungen braucht. Und das fand ich in dem Beispiel gerade so gut, mit diesem besseren Busnetz für Leute, die ja gar nicht Auto fahren können oder dürfen. Die sind auf dem Land nämlich häufig von Mobilität komplett ausgeschlossen.
Herr Kettner oder Herr Stimpel? Die Systemfrage.
Ganz grundsätzliche Überlegung. Es muss ja nicht immer sein, dass man die Menschen aufwendig zwei Leute in einem großen Bus zu den Einrichtungen bringt. Man sollte viel mehr darüber nachdenken, gerade auf dem Land, wie man zum Beispiel durch kleine Zuschüsse für Dorfläden, dadurch, dass es Anreize gibt, dass Ärztinnen sich auf dem Land ansiedeln, vielleicht auch, dass sehr große Mittelpunktschulen wieder ein bisschen aufgelöst werden, die Einrichtungen zu den Menschen bringen. Das kann am Ende billiger sein. Dann müssen die Leute nur unkompliziert um die Ecke gehen. Es entsteht gar kein größerer Verkehrsaufwand. Das Leben auf dem Dorf ist bunter und unkomplizierter. Und man kann nicht alles darüber lösen, dass man jeden Menschen überall hinbringt, sondern man muss auch mal darüber nachdenken, dass das, was die Menschen wollen, dort zu finden ist, wo sie schon sind.
So volle Unterstützung von Herrn Stimpel. Also da gibt es auch sehr interessante Beispiele aus Schleswig-Holstein mit dem Markttreff-Konzept, wo dann eben auch leerstehende Läden dann wieder belebt werden und auch ein bisschen Dienstleistung dazu, vielleicht eine Arztpraxis, was dann eben auch dazu beiträgt, dass Verkehre vermieden werden. Aber vielleicht nochmal zu der Frage nach den Free-Floatern oder den stationsbasierten Angeboten. Da müssen wir auch wirklich unterscheiden, sind wir gerade auf dem Land oder in der Stadt. Also selbst in der Stadt gibt es ja unterschiedliche Modelle, auch beim Carsharing. Also es gibt stationsbasiertes Carsharing, was zum Beispiel sehr gerne verwendet wird bei Umzügen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Free-Floater, die praktisch an jeder Straßenecke abgestellt werden können, die dann zum Teil auch dann eher in Konkurrenz mit dem ÖPNV treten. Also da gibt's dann verschiedene Modelle, die da umgesetzt werden. Teilweise werden auch bestimmte Zonen in der Stadt dann eben eingerichtet. Also das ist bei Bike-Sharing dann auch so, also dass ich dann praktisch im Innenstadtbereich mein Fahrrad dann an jeder Ecke abstellen kann und im Außenbereich muss ich das dann zu den Stationen bringen, damit einfach die Aufwände minimiert werden von der Fahrraddisposition. Also wie gesagt, da gibt es halt sehr viele unterschiedliche Modelle. Im Land ist halt eher das Stationsbasierte und in der Stadt gibt es dann eben beides.
Das Hörertelefon wird von meinen Kolleginnen und Kollegen betreut und Thomas Meinhardt fasst jetzt schon mal zusammen diverse Fragen und Erfahrungen.
Ja, das ist die Mitnahme von Fahrrädern. Da hat sich im 9-Euro-Ticket viel ergeben. Die sind so voll, da kann man die Fahrräder nicht mitnehmen und in den Fernzügen TGV, ICE geht es auch nicht. Also, an die Frage an den VCD, die Mitnahme von Fahrrädern, hat sich das jetzt endlich gebessert oder ist es eher so schlimmer geworden?
So ganz stimmt das nicht. Also ich kann durchaus im Intercity oder auch in bestimmten ICE-Baureihen mein Fahrrad mitnehmen, beispielsweise in dem neuesten ICE-4. Teile, also ICE-3, die jetzt neu gebaut worden sind, da ist die Fahrradmitnahme auch möglich, teilweise auch im ICE-1. Also da gibt es dann auch Tools, mit denen ich das dann überprüfen kann, ob ich mein Fahrrad mitnehmen kann. Also auf der Bahnseite kann ich jetzt auch meine Fahrradmitnahme anzeigen und sehe dann halt auf einen Blick und nicht erst im letzten Buchungsschritt, ob mein Fahrrad wirklich mitgenommen werden kann. Aber Sie haben schon recht, also das größte Problem ist eigentlich im Fernverkehr, weil da viele Züge bislang noch nicht dafür geeignet sind.
Nachfrage: Müsste auch im Stadtbus, in der Straßenbahn das Fahrrad leichter mitzunehmen sein oder gibt es da Verbesserungen? Herr Stimpel?
Ich bin da ziemlich skeptisch, es überhaupt zu tun. Solange die Kapazitäten im öffentlichen Nahverkehr knapp sind, sollte es eher Sitze geben als Plätze für Fahrräder. Wenn ein Fahrrad 2 oder 3 Sitzplätze blockiert, dann ist das kein Gewinn an Mobilität, sondern für mehr Leute ein Qualitätsverlust als ein Gewinn. Man muss natürlich die Kapazitäten so ausbauen, dass beides geht, Mensch und Fahrrad, aber da, wo sie eng sind, bitte erst Mensch und dann Fahrrad.
Und die blockieren die Rollstuhlplätze. Also das 9-Euro-Ticket hat dafür gesorgt, dass viele Rollstuhlfahrer gar nicht mehr mit dem Regionalexpress gefahren sind, weil die steigen ja nicht aus, auch wenn sie müssten.
Der Mitfahrverband, mitfahrverband.org, ist er im Internet und die schreiben, wir sind eine Gruppe von Unternehmen, Initiativen und Einzelpersonen, die das Mitfahren, also das Autoteilen oder Carpooling in Fahrgemeinschaften unterstützen und organisieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von Unterstützern. Das sind Automobilclubs und Einzelpersonen, auch Organisationen, die mitfahrende Sachen organisieren. Also man findet das unter mitfahrverband.org im Internet, wer wissen will, welche Mitfahrer dabei sind. Die Koordination ist oft ein Problem im öffentlichen Nahverkehr. Da kommt der Zug am Bahnhof an und der Bus ist gerade weg. Die Fahrzeiten sind nicht aufeinander koordiniert, beziehungsweise die Umsteigezeiten sind viel zu knapp. Was kann man dagegen tun oder wo ist das Problem erkannt?
Herr Kettner?
Ja, also das ist eine interessante Frage, also mit der Abstimmung der Ankunfts- und Abfahrtzeiten der einzelnen öffentlichen Verkehrsmittel. Also wir als VCD setzen uns ja für den Deutschlandtakt ein. Das heißt, dass dass eben das Schienennetz, aber auch das Busnetz in Deutschland aufeinander abgestimmt werden. Das heißt, es gibt halt verschiedene Knoten in Deutschland, zu denen fahren ungefähr zur gleichen Zeit alle Züge ab. Und dadurch ergeben sich dann auch optimale Umsteigezeiten. Also, dass ich dann immer weiß, okay, wenn ich mit dem Zug ankomme, habe ich beispielsweise 15 Minuten Zeit und kann dann in den nächsten umsteigen in die andere Richtung und habe gleichzeitig auch Anschluss an den Busverkehr. Das würde sich massiv verbessern dadurch.
Das 9-Euro-Ticket muss nicht unbedingt ein 9-Euro-Ticket im Anschluss haben, sagen viele, viele Hörer. Es könnte auch teurer sein. Wichtig ist aber, dass es in den Verkehrsverbünden übergreifend ist, dass ich nicht in Berlin mich sorgen muss, gilt mein Ticket auch noch nach Potsdam oder zum Flughafen Berlin-Brandenburg, der ja nicht mehr auf dem Stadtgebiet von Berlin liegt. Also die Zusammenarbeit der Verkehrsverbünde, wie kann man die verbessern? Ist das jetzt endlich mal erkannt, gerade wegen des 9-Euro-Tickets?
Frau Versbold, ich vermute mal, das ist auch im Interesse der Mitglieder des Sozialverbandes VDK, ne? Da haben wir ein Leitungsproblem.
Wenn ich was dazu sagen darf.
Ja, Herr Stimpel.
Das 9-Euro-Ticket war ja nicht nur deshalb ein Erfolg, weil es bloß 9 Euro gekostet hat, sondern auch, weil es so wunderbar einfach und übersichtlich ist. Die stehen nicht mehr vor irgendeinem Automaten und grübeln, wo darf ich da hin, welche Taste muss ich da drücken. Das ist eine Qualität, die man auch erhalten kann, wenn man das zu einem, 29 oder bundesweiten 49-Euro-Ticket macht. Die Einfachheit ist ganz toll dabei. Das haben wir jetzt alle gelernt und das sollte unbedingt in die Zukunft fortgeführt werden.
Frau Versbrück.
Genau, jetzt tut es auch, genau, ich kann Herrn Stimpel dazu stimmen. Berlin ist noch ein gutes Beispiel. Schauen Sie mal nach Niedersachsen, da braucht man teilweise 3 verschiedene Tickets von 3 verschiedenen Verkehrsverbünden, um in die nächstgrößere Stadt zu kommen. Das macht natürlich keiner. Und diese Einfachheit, die muss erhalten bleiben. Beim Preis muss man natürlich schauen, dass man bei einem Preis landet, den man auch aus dem Hartz-IV-Regelsatz für Mobilität noch bezahlen kann. Also die meisten ÖPNV-Tickets, Monatstickets liegen ja darüber.
Vielleicht muss man zur Verteidigung der Niedersachsen sagen, dass der niedersächsische Verkehrsminister Bernd Altusmann für ein norddeutsches Verbundticket wirbt.
die fußgängerunfreundlichen Zugänge. Entschuldigung, da sind Treppen, die schlecht zu begehen sind, enge Stiege, wo man mit Mühe ein Fahrrad oder einen Kinderwagen schiebt. Was tut sich in Sachen behindertengerechte Zugänge?
Zu den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Okay. Da tut sich leider noch viel zu wenig und da muss so viel passieren. Und Sie haben es richtig gesagt, es ist nicht nur für Rollstuhlfahrer, es ist auch für alle, die größeres Gepäck haben, alle älteren Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, alle Menschen mit Rollator, Kinderwagen, auch die mit Fahrrädern. Und häufig ist die Lösung noch so eine Hintereinganglösung. Also die Rollstuhlfahrer können nicht vorne in den Bahnhof rein, sondern müssen hinten drumherum fahren und da gibt es dann eine Rampe. Das ist für einen E-Rollstuhl natürlich machbar, da hinzufahren, aber für jemanden mit Rollator, der schafft halt nicht nur die 5 Stufen nicht, der schafft auch die Strecke bis zum Hintereingang nicht. Und da muss noch ganz, ganz viel passieren.
Die Buskoordination lässt auch viel zu wünschen übrig. Herr Ebendorfer sagte, die Busorganisation ist oft nur ein Abfallprodukt der Schulbusse. Also da werden die Schulbusse so getaktet, dass vormittags die Schüler damit hinfahren und abends fährt er dann noch zweimal, einmal hin und einmal her. Also da ist eine Planung überhaupt nicht sichtbar.
Das ist genau das Problem. Also es braucht eigentlich einen Mobilitätsplan, also der auf Landesebene beschlossen wird mit Mindestbedienstandards. Also wie Sie auch schon sagten, der Busverkehr ist meist auf den Schülerverkehr ausgerichtet, weil er auch praktisch Geld von öffentlicher Hand dafür bekommt. Aber es braucht wirklich mindestens einen Stundentakt im öffentlichen, im ländlichen Raum und wirklich für alle Orte ab 200 EinwohnerInnen.
Die E-Scooter sind eine Plage in Berlin, schreibt Thilo. Die ersetzen öffentlich den Nahverkehr überhaupt nicht. Allenfalls nehmen sie den Taxifahrern was weg.
Die meisten Fahrten, die damit gemacht werden, sind sogar Spaßfahrten. Das sind Leute aus der eigenen Stadt oder Touristen, die sonst überhaupt nicht fahren würden. Man hat errechnet, dass sie praktisch keinen Autoverkehr ersetzen. Das liegt im Promillebereich. Und wenn man sagt, das seien so, wie die heute benutzt werden, Verkehrswende, das sind eher Globuli der Verkehrswende, das heißt Pseudomittel, die sogar gefährlich sind, weil sie andere Formen von Mobilität behindern. Leider werden die in Berlin jetzt durch den Senat weiterhin erlaubt, obwohl es eine Möglichkeit gäbe, jetzt mal eine Pause zu machen. Das bedauern wir sehr. Wir sagen, E-Scooter erst dann wieder erlauben, wenn es auch den Raum dafür gibt und nicht einfach sagen, solange wie die keinen eigenen Raum haben, dürfen sie eben den Raum der Leute zu Fuß wegnehmen. Das finden wir mobilitätspolitisch skandalös und eigentlich genau das Gegenteil der angestrebten Verkehrswende.
Die Verkehrswende auf dem Land, die wollen wir auch noch mal aufgreifen. Und zwar selbstständig fahrende Busse können eine Antwort auf die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs sein, sagen eine ganze Menge Leute. Und es gibt schon einige Pilotprojekte, meistens zuckeln selbstständig fahrende Busse eher gemütlich durch die Welt. Aber im Landkreis Nordsachsen, da will man richtig mit Flash auf die Überlandstraßen gehen, nämlich mit einem Bus, der selbstständig mit bis zu 70 Kilometern in der Stunde fährt. Das ist nur ein Projekt und unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat sich das angeschaut.
Das sind die Ultraschallsensoren, wieder Laserscanner. Und hier ist ein Radar hinter dem Kasten, das guckt nach da. Und hier ist eins drin, das guckt nach vorne.
Von außen sieht er aus wie ein normaler Kleinbus. Rund 20 Plätze, Dieselantrieb. Doch für Christian Hoyers ist Flash die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs. Hoyers kümmert sich im Landkreis Nordsachsen um den Nahverkehr. Er hat den selbstfahrenden Bus auf den Weg gebracht. Seit Mitte Juli können Fahrgäste mitfahren. In der Testphase sitzt zur Sicherheit noch eine Fahrerin am Steuer.
Wenn jetzt zum Beispiel ein Auto zu weit auf der Straße steht, dann muss man schon eingreifen, weil das Fahrzeug darf nicht über die Mittellinie alleine fahren.
Auf einem Bildschirm hinter dem Fahrersitz können Fahrgäste verfolgen, was die Sensoren des Busses wahrnehmen, ob der Bus gerade selbstständig fährt und wie schnell.
Wir fahren jetzt hier innerorts gerade noch auf 30 km/h limitiert. Wenn wir nachher außerorts fahren, fahren wir jetzt in der Pilotphase noch 50. Später soll das bis auf 70 hochgehen.
Damit unterscheidet sich Flash von den meisten selbstfahrenden Bussen. Die sind deutlich langsamer unterwegs. Bei aller Euphorie ist Flash noch in der Erprobungsphase.
Wenn dann ein Fahrzeug entgegenkommt und scheinbar in unsere Bahn kommt, dann vermindert er erstmal die Geschwindigkeit und dann erst, wenn die Bahn hundertprozentig frei ist, dann fährt das Fahrzeug halt wieder regulär weiter. Und das führt natürlich jetzt noch zu einem etwas ruckartigen Fahrgefühl.
So ein bisschen, man hat das Gefühl, man fährt mit einem Fahranfänger.
Sind Sie nicht der Erste, der das sagt? Er kann das jetzt seit einem Jahr, übt er hier das Fahren? Ja, wir sind da schon trotzdem froh, dass wir das auch so weit geschafft haben.
Herausforderungen gibt es viele. Die Straße ist schmal, teilweise fehlen Fahrbahnmarkierungen. An Haltestellen hält der Bus automatisch, 30 Sekunden lang, egal ob dort Menschen warten oder nicht.
Nächster Halt, Rückwitz, Bahnhof.
Die Fahrt dauert nur eine Viertelstunde. Flash bringt Ausflügler vom S-Bahnhof Rackwitz an den nahegelegenen Badesee. Manche kommen extra, um den Bus zu sehen.
Man hat sowas noch nie gesehen. Und also man merkt schon, eine normale Person würde wahrscheinlich nicht so fahren, weil es manchmal irgendwie abrupt ein bisschen anfängt zu bremsen, wie jetzt eben. Aber es ist sehr interessant, sowas mal zu sehen.
In 3 Jahren soll Flash ganz alleine fahren können. Aus einer Leitstelle in der Ferne könnte eine Person dann mehrere Busse überwachen. Das spart Personalkosten. An der dafür nötigen Abdeckung mit 5G-Mobilfunk wird noch gearbeitet. Bei dieser Fahrt musste die Fahrerin nur einmal eingreifen. Doch vom vollständig selbstständig Fahren ist der Bus noch entfernt. Ein Mitfahrer ist skeptisch.
Ich kann mir das in Leipzig nicht vorstellen, dass das jetzt so schnell funktionieren wird. Also hier geht das ja, das ist alles ein bisschen Verkehrs beruhigt, ist ja nicht viel los. Aber sagen wir mal in der Großstadt, vielleicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren, aber jetzt wird es nicht.
Doch Hoyas glaubt an sein Projekt. Der automatisierte Bus sei nicht nur eine technische Spielerei, sondern notwendig. Zum Beispiel, um Fahrten auch bei geringer Nachfrage anbieten zu können. Abends oder als Verbindung zwischen kleinen Orten und Umsteigepunkten. Und als Antwort auf den Fachkräftemangel.
Die Busunternehmen hier im Landkreis, die wir akquirieren, Fahrer in Rumänien, in Bulgarien, in Spanien. Und die bekommen trotzdem die Nachfrage nicht gedeckt. Und das ist ja auch schon schwierig, wenn man sein Verkehrsangebot ausbauen möchte, die Busse fahren zu lassen. Und da sehen wir zumindest eine Möglichkeit, das mit automatisierten Fahrzeugen künftig besser bewältigen zu können.
Und der Landkreis tut noch mehr. Nordsachsen hat Ruftaxis eingeführt, die nur fahren, wenn man sie per App bestellt. In einigen Gebieten fahren sie bis vor die Haustür und sind im Betrieb trotzdem billiger als Buslinien, verspricht ÖPNV-Manager Hoyas. Auch das Busangebot wurde verbessert. Die Fahrgastzahlen seien seitdem um etwa 1/3 gestiegen. In mehreren Städten im Landkreis soll ein Fahrradverleihsystem aufgebaut werden, auch für Lastenfahrräder. Die sollen ebenfalls autonom fahren können und sich nachts selbstständig auf die Abholstationen verteilen, an denen sie am nächsten Morgen gebraucht werden. Auf den Straßen in Nordsachsen könnte der Flash also bald selbstfahrende Gesellschaft bekommen.
Alexander Moritz war in Sachsen unterwegs. Frage in die Runde, autonom fahrende Busse, spooky oder eine Option für die Zukunft? Also eher gespenstisch oder gut?
Nee, definitiv eine Option für die Zukunft, gerade im ländlichen Raum, gerade da, wo es darum geht, wirklich auch auf Bauernhöfe richtig in entlegene Gegenden zu kommen und Menschen abzuholen, die nicht mehr selber Auto fahren können, also zum Beispiel ältere Menschen, die zum Arzt müssen und die bisher immer darauf angewiesen sind, von ihren Kindern oder Enkeln gefahren zu werden.
Wie kommen, die in, den Bus, wenn, wie kommen die in den Bus, wenn genau, sie eine Behinderung haben?
Das ist genau die Frage. Ist der Bus barrierefrei? Es gibt ja dann niemanden mehr, der hilft, der diese Klappe ausklappt oder so. Das muss dann auch vollautomatisch funktionieren. Und Sicherheit ist natürlich auch ein Thema. Was ist, wenn an der nächsten Haltestelle jemand einsteigt, der mich ausraubt? Dann ist auch kein Busfahrer mehr da, der eingreifen kann. Also das muss noch geklärt werden, aber ja, da ist Potenzial.
Herr Stimpel?
Ich finde das Grundgut, autonome Busse kann es ja auch viel eher geben als autonome individuelle Autos. Ganz einfach, weil Busse immer dieselbe Route fahren und nicht die Probleme haben, sich weltweit auf immer neue Situationen einstellen zu müssen auf der Straße. Aber es ist natürlich auch wichtig, dafür zu sorgen, dass, wenn sich mal ein alter Mensch quer über die Fahrbahn verirrt, während ein Bus sich annähert, dass der Bus diesen Menschen auch wirklich erkennt und rechtzeitig bremst. Da in dem Bereich ist noch eine ganze Menge zu tun. Aber als Pionier fürs autonome Fahren sollte man das viel mehr fördern als autonome Privatwagen, für die ich in der Tat in absehbarer Zeit keine Zukunft sehe.
Lastenfahrräder, die sich ebenfalls autonom nachts zu ihren Standorten bewegen. Herr Kettner vom VCD, gute Idee?
Also das klingt doch schon ein bisschen gespenstisch. Also wenn ich jetzt da auf einmal so ein Fahrrad sehe, was sich jetzt von sich aus bewegt, klar, also die Disposition ist halt immer ein Problem. Ich denke, diese autonomen Fahrten im ländlichen Raum sind durchaus realistischer als in der Stadt. Also wir sind ja momentan beim Automatisierungslevel 3, das heißt, zwei Levels warten eigentlich noch, auf was im Beitrag gesagt worden ist. Mit 3 Jahren soll es vollständig autonom fahren, also da wäre ich wirklich sehr skeptisch. Aber was mich auch gewundert hat, wirklich Dieselantrieb bei einem neuen Fahrzeug, also das hat mich dann ja wirklich schon etwas sehr überrascht.
Okay, Fragen?
Der Bus oder der Rufbus, der spart ja keine Energie, wenn auch nur eine Person drin sitzt. Aber da steht wahrscheinlich dann das Mobilitätskonzept im Vorrang und nicht die Energieeinsparung, oder?
Das ist die Frage.
Das kann man nur unterm Strich sehen. Wenn die Dinger so viel mehr Busse fahren, dass jemand kein Auto braucht, sondern sich von vornherein sagt, ich fahre Bus, und das sagen sich 5 oder 15 Leute, dann ist das natürlich viel effizienter, als wenn diese von diesen 15 Leuten die Hälfte oder 2/3 einzeln mit ihren Autos fahren.
Die Carsharing-Situation ist nicht zufriedenstellend, weil man immer nur auf eine Region und einen Anbieter begrenzt ist. Es müsste viel mehr übergreifendes Carsharing geben, dass man auch das Auto dann in einer fremden Stadt stehen lassen kann und nicht gleich dann horrende Wartegebühren bezahlt. Also die Zusammenarbeit der Carsharing-Anbieter, könnte die noch besser werden oder wie könnte sie noch besser werden?
Also das gibt es ja durchaus. Also es gibt hier durchaus Anbieter, die eben deutschlandweites Carsharing anbieten, wo es dann eben auch Menschen gibt, die das dann wieder zurückfahren von der Firma. Das ist schon da, aber ja, also viele von den Carsharing-Anbietern sind lokal bzw. regional organisiert. Ich denke, die Lösung liegt wirklich darin, Kooperation mit Verkehrsverbünden. Ich glaube, Verkehrsverbünde, auch größere, die eben auch eine größere Fläche abdecken, die könnten dann nochmal deutliches Potenzial heben und das dann auch für viele Menschen einfacher machen.
Könnte die Deutsche Bahn das besser machen? Also man kann ja natürlich auch mit dem Zug von, ich weiß nicht, Frankfurt nach München oder von Köln nach Frankfurt, da ist man manchmal, kommt auf die Situation an, schneller oder langsamer mit dem Zug, dass da vernetzter angeboten wird. Es ist natürlich teuer, den Zug zu nehmen, ne?
Also mit Flinkster gibt es ja durchaus auch ein Angebot, was halt von der Deutschen Bahn existiert. Genau, aber ich sag mal so, diese Kombi-Angebote, die ja viele Verkehrsverbünde auch machen, also oder beispielsweise Stadtwerke Augsburg, die haben super Ticketmodell, wo ich Carsharing auch noch mit drin habe. Das macht wirklich die Leute unabhängig vom eigenen Auto. Also da gibt's schon Ansätze. Ich finde, diese positiven Erfolge, also diese Erfolge und diese Projekte, die müssten einfach viel mehr kommuniziert werden, dass es viel mehr bekannt wird und eben auch mehr Leute dann eben zum Umsteigen anregt.
Eine Hörerin hat berichtet von sehr positiven Erfahrungen in Freiburg. Da funktioniert eben das Regio-Ticket wirklich übergreifend. Und es gibt auch viele Kurorte, wo man kostenlos im ganzen Ort den Nahverkehr nutzen kann mit der Kurkarte. Aber die Kurkarte ist regional. Was kann man machen, damit es mehr überregionale Angebote gibt? Müssten vielleicht die Anmeldemöglichkeiten einfacher sein, dass man sich nicht bei einem Stadtwerk anmeldet oder bei einer Kurverwaltung, sondern bei vielen?
Da muss es eine politische Lösung geben, dass es eine Entscheidung jetzt gibt, dass dieses 9-Euro-Ticket in irgendeiner Form fortgeführt wird und dann müssen die Stadtwerke und die Kurbetriebe und wer alles Tickets anbietet, halt mitmachen.
Auch bei den E-Scootern ist es ja so, man muss sich bei jedem einzeln anmelden. Warum gibt es da keine Verbünde und man nutzt dann alle?
Das müssen die E-Scooter, das können ja die Firmen selber entscheiden, ob sie das machen oder nicht. Das ist ja, ist reine Privatwirtschaft und keine öffentliche Versorgung. Und die Firmen müssen entscheiden, ob sie miteinander konkurrieren oder sich da verbünden. Aber darüber muss man sich politisch oder keinen Kopf machen. Das ist eine individuelle Geschichte der Unternehmen.
Aber in vielen Städten ist das bei den Fahrradanbietern genauso. Da gibt es das Fahrrad der Bahn, das Fahrrad des öffentlichen Nahverkehrsangebotes. Also auch da. Und die stehen dann alle nebeneinander. Aber das Richtige ist nicht dabei, wenn man am Bahnhof ist.
Letztlich müssen ja auch die Kommunen entscheiden, was sie eben ausschreiben möchten. Also diese Fahrradverleihsysteme, da sind ja wirklich Verträge mit den Anbietern abgeschlossen worden und diese Systeme sind ausgeschrieben worden und das könnten natürlich die Kommunen genauso machen für die E-Scooter-Anbieter. Also ich sehe da eigentlich jetzt keine Hürde, die da entgegenstehen würde. Ansonsten, wenn das nicht ausgeschrieben wird, dann regiert eben der Markt und der jeweilige Anbieter mit dem attraktivsten Angebot setzt sich dann eben durch, wenn dem eben keine Regeln gemacht werden.
Wichtig ist, dass die alle gemeinsame Abstellflächen bekommen, die auch verpflichtend sind. Das heißt, vorm Bahnhof stehen die nicht irgendwo auf dem Gehweg oder an der Haltestelle rum, sondern da gibt es eine Ecke, 3, 4, sagen wir, bisherige Autofahrplätze. Da muss man sein Leihfahrrad und seinen E-Scooter abstellen. Anderswo in der Gegend geht's nicht. Und der Vorteil ist, wenn man von dort losfahren will, dann weiß man auch, dass man dort alle wieder findet. Und somit sind die Kunden dieser Unternehmen gut bedient und alle anderen sind auch gut bedient, weil die nicht mehr im Wege stehen.
Die Radwege sind auf dem Lande teilweise noch völlig unbekannt. Da gibt es manchmal schmale Fußwege, aber keine vernünftigen Radwege. Der Landstraßenausbau, der wird für die Autos gemacht, aber nicht für die Radfahrer. Wann wird sich daran was ändern?
Von wo schreibt derjenige denn? Weil da gibt es ja auch Regionen, da sieht es ganz anders aus.
Ja, wir hatten auch einen Bericht, dass jemand schrieb, bei uns wird jetzt so langsam was gemacht, aber es ist noch Stückwerk. Aber in vielen Regionen ist es leider nicht so. Ich habe jetzt den Landkreis leider nicht parat hier.
Ich finde, es sollte in den Straßenbaurichtlinien vorgeschrieben werden, dass zu jeder Straße über Land es auch einen sicheren begleitenden Weg geben muss. In dem Fall kann man auch mal sagen, einen gemeinsamen Fuß- und Radweg, was ja innerorts schlecht ist, aber man sollte selbstverständlich die Möglichkeit haben, auf 2 Rädern oder zu Fuß auch von Dorf zu Dorf zu kommen. Das geht ja heute oft überhaupt nicht mehr.
Die politische Finanzierung ist ja eigentlich auch geschaffen worden jetzt. Also GVFG-Mittel können ja durchaus auch für den überregionalen Radwegbau parallel zu Bundesstraßen genutzt werden.
Was für Mittel? Sagen Sie uns.
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.
Ah, okay. Also es ist Licht am Ende des Tunnels. Ich habe noch eine endgültige Frage mit der Bitte um ganz kurze Beantwortung jeweils. Wo können Menschen sich Informationen holen? Frau Pohl, haben Sie eine Ahnung, vor allen Dingen Menschen, die jetzt in irgendeiner Form eingeschränkt sind, wie die Verkehrssituation in Ihrer Region ist, was Verbünde etc. angeht? Was empfehlen Sie?
Das ist nicht so einfach. Einige Verbünde haben so Seiten, wo sie auch melden, wenn Aufzüge kaputt sind oder so.
Im Internet.
Im Internet, genau. Aber das gibt es nicht einheitlich und das haben auch nicht alle.
Herr Stimpel, haben Sie eine Idee?
Nee, es gibt eben leider nicht. Und gerade für ältere Leute fände ich das toll. Es gäbe überall ein Mobilitätstelefon. Da ruft man schlicht an, stellt seine spezielle Frage, kriegt eine vernünftige Antwort. Das wäre, glaube ich, hier die einfachste Lösung.
Herr Kettner, ganz kurz.
Also überregional ist es natürlich schwierig. Also es kommt natürlich auch darauf an, mit welchem Verkehrsmittel. Also beispielsweise im DB-Navigator oder auf der DB-Homepage findet man schon relativ viele Informationen. Aber wenn es jetzt regional wird, viele Verbünde oder Stadtwerke haben zum Beispiel auch solche Mobilitätszentralen, also wo man Fahrkarten kaufen kann, wo man sich beraten lassen kann. Das ist ein guter Anlaufpunkt, aber das gibt es eben auch nicht überall.
Und wenn man Glück hat, steht es auch in der Tageszeitung. Soweit der Marktplatz zu der vernetzten Mobilität. Vielleicht haben wir Ihnen auch Lust gemacht, mehr auszuprobieren. Es ist in der Tat auch ein bisschen Zeitaufwand, sich da einzuarbeiten, selbst wenn man ein Smartphone besitzt und in der Lage ist, sich Apps runterzuladen. Der Marktplatz kommende Woche, 25. August, zum Thema Parabene und Mikroplastik. Was schäumt in Seifen, Shampoo und Co.? Hier folgt Umwelt und Verbraucher um 11.35 Uhr. Ein Thema sind die Klimaschutzaktivisten, die gegen Flüssiggasterminals protestieren und das offenbar recht vehement. Und wir berichten auch über Obstivisten. Das sind Aktivisten, die Streuobstwiesen schützen wollen. Ich danke dem gesamten Team. Ich danke den 3 Experten. Mein Name ist Jule Reimer, Expertin auch, Entschuldigung. Mein Name ist Jule Reimer und ich wünsche allen einen schönen Tag.